Also ich glaube, man kriegt oft ganz viel Gegenwind, aber das Wichtigste ist da, wenn man, und man hat ja dann so ein Gefühl in der Bauchgegend, so ein, will ich sagen, was dann antreibt, wo man dann so das Gefühl hat, boah, da ist was und ich muss das machen und dann einfach probier's, weil eben Mama sein ist so oder so hart und ich muss auch sagen, mir gibt es ganz viel Kraft für meine Kinder auch, weil ich mein eigenes Ding habe. Ich bin unter Anführungszeichen eben nicht nur Mama, sondern ich mache auch noch was anderes und das erfüllt mich und da habe ich Freude dran.
Hallo, mein Name ist Verena Enz und ich liebe es, näher hinzusehen. Ich mag Erfolgsgeschichten, Hintergründe, Learnings, schöne und weniger schöne Inputs. In diesem Podcast gehen wir gemeinsam auf eine Mama-, Business- und Mindset-Reise. Wir treffen inspirierende Persönlichkeiten, hören tolle Geschichten und nehmen uns ganz viel mit.
Mein heutiger Gast ist Sarah. Sarah ist auch bekannt und liebreizend auf Instagram und mit dem tollen Podcast Liebreizend Extreme. Sarah hat nebenbei auch noch ein Schmucklabel, sie hat eine Werbeagentur und der Podcast wurde als bester Newcomer beim Ö3 Podcast Award ausgezeichnet. Wir haben uns kennengelernt über eine Aufklärungskampagne zum Thema Meningokokken, ja, zum Schutz. Und da habe ich dann eben die Sarah und ihre Vielfalt, sie ist nämlich Zwillingsmama, kennenlernen dürfen und freue mich sehr, dass sie heute bei uns im Podcast ist. Hallo Sarah.
Hallo liebe Verena, danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir es endlich schafften.
Mal Sarah, schön, dass du da bist. Ich falle gleich mit der Tür ins Haus. Du hast Zwillinge. Du hast, wie ich jetzt vorher schon gesagt habe, eine Werbeagentur, deinen Instagram-Account, ein Schmucklabel und daneben jetzt eben noch den Podcast, der ausgezeichnet wurde. Wie sieht das bei dir als Zwillingsmama, die ja noch relativ klein sind, die Mädchen, in der Früh so aus? Wie können wir uns das vorstellen bei Sarah in Tirol?
Ja, also wenn du das jetzt alles erzählst, dann kommt mir das selber auch sehr, sehr viel vor. Bei uns ist es wirklich so, dass wir alle zum Glück Langschläfer sind. Also wir gehen spät ins Bett, die Kinder auch. Und wir schlafen wirklich so bis 7:30, manchmal sogar bis 8 Uhr. Da muss ich dann schauen, dass ich wirklich alle aus dem Bett hole und wir es dann auch noch rechtzeitig in die Kinderkrippe schaffen. Aber ja, meistens ist es schon ziemlich chaotisch in der Früh. Mein Mann macht immer Frühstück. Das hat sich bei uns so eingebürgert, dass er einfach fürs Frühstück zuständig ist. Und ja, ich versuche eigentlich in der Früh immer noch nicht gleich so loszustarten, mich nicht gleich in diesen Stress reinziehen zu lassen, sondern ich schreibe jetzt schon ein gutes halbes Jahr ein Achtsamkeitstagebuch. Das ziehen mein Mann und ich wirklich gemeinsam sehr, sehr regelmäßig durch. Und ich merke einfach, dass mir das in der Früh echt gut tut, nicht sofort von den Kindern auf 100 gepusht zu werden, sondern einfach ein paar achtsame Minuten zu haben. Manchmal schaffe ich sogar nur eine kleine Meditation, so 5 Minuten, ist aber eher selten. Und dann geht's ans Frühstücken, dann ins Badezimmer, dann Zwillinge fertig machen und ja, irgendwann, ich glaube so gegen kurz vor 9 sind die Zwillinge außer Haus, dann schaue ich, dass Ino irgendwie in ein paar Minuten mich halbwegs herrichte und dann so gegen 9.30 Uhr sind mein Mann und ich dann meistens im Büro. An Tagen, wo wir Kinderbetreuung haben. Ansonsten teilen wir uns ja Kinderbetreuung auf, dass mein Mann dann zu Hause ist am Vormittag und wir uns dann zum Mittag abwechseln. So sehen dann die restlichen Tage aus. Aber ja, es ist schon ein Spagat.
Ja, das Tagebuchschreiben ist bei mir eigentlich da das, wo ich sage, okay, das brauche ich in der Früh für mich. Stehst du vor den Kindern und deinem Mann auf oder steht ihr alle gleichzeitig auf?
Also ich bin echt die Letzte, die dann aus dem Bett krabbelt. Das ist oft sogar ein kleines Streitthema, weil mein Mann dann schon ruft, wenn die alle am Frühstückstisch sitzen und ich da aber nur, er liebt es, wenn ich in der Früh einfach nur im Bett kurz ja für mich sein kann und einfach so meinen Tag beginnen kann und eben auch nicht, ich hasse es, wenn ich früh Frühstück machen muss. Das sind wirklich so meine schlimmsten Tage, wenn mein Mann früher weg muss, wenn ich da ist und dann bin ich dafür zuständig. Und ich bin tatsächlich die Letzte, die da rauskrabbelt. Und ja.
Du, liebe Sarah, wie ist das bei dir dann auch in Bezug auf dein Handy? Bei mir war es früher mal so, dass das eigentlich gerade, wo ich mit Instagram angefangen habe und wo ich gewachsen bin, war mein persönlich erster Griff war immer zum Handy, dass ich von 30 bis 6 einmal alle Kommentare beantwortet habe. Das habe ich für mich eben auch umstellen müssen, damit es einfach ein bisschen relaxter und ruhiger in den Tag geht. Wie ist das bei dir? Welche App ist die erste, die du öffnest und wann greifst du zum Handy?
Also ich muss schon gestehen, der Griff zum Handy in der Früh ist wirklich eines der ersten Dinge. Ich versuche, eben wie du sagst, mir ist es gleich gegangen, es erzeugt wahnsinnigen Stress, wenn man in der Früh die Augen aufschlägt und sofort auf Instagram Kommentare, Likes, schaut, wie die letzten Videos performt haben. Also das erzeugt so einen Stress und so einen Druck gleich in der Früh und damit geht es mir, also wenn ich das mache, merke ich einfach, dass es mir nicht besonders gut geht, beziehungsweise ich oft auch dann Gedanken habe, die einfach nicht besonders schön sind, nicht besonders liebenswert mir gegenüber. Und deswegen versuche ich das zu vermeiden. Deswegen war also ein bisschen diese Routine mit dem Achtsamkeitstagebuch. Ja. Also wirklich
absolut,
die paar Fragen in der Früh zu beantworten. Und man ist einfach schon so im Denken zu sich selber irgendwie liebevoller. Also man startet positiver in den Tag, ohne dass man jetzt viel Aufwand betrieben hat, finde ich. Und wenn man das dann einmal so etabliert hat, dann ist halt das, okay, gut, ist jetzt zwar auch irgendwie anstrengend, aber ich schreibe jetzt nur schnell in dieses Tagebuch. Und eben, ich weiß, dass Meditation auf mich einfach einen wahnsinnigen Effekt hat, dass mir das wahnsinnig gut tut, dass das meine Gedanken sortiert. Ich schaffe es leider im Alltag eben auch nicht so regelmäßig, wie ich mir das immer vorstelle. Aber wenn ich es dann mache, dann weiß ich einfach, dass ich viel ruhiger bin, dass ich viel mehr schaffen kann und einfach auch oftmals gar nicht in so einer Abwärtsspirale manchmal kommen. Und deswegen ist es oft wirklich so, dass Meditations-Apps oder mittlerweile bin ich auf YouTube, habe ich Kanäle, wo ich super so geführte Meditationen habe und das versuche ich. Und dann ist natürlich schon das zweite Instagram. Also ich will jetzt da gar nicht um den heißen Brei herumreden. Am Ende bin ich dann meistens doch im Bett dann auch auf der App und versuche halt, ich habe immer am Morgen eigentlich so Daily Affirmation, die ich post, und das versuche ich eigentlich oft wirklich gleich in der Früh aus dem Bett zu machen, weil dann schaffe ich es meistens erst wieder mittags oder nachmittags, und ja, das ist mir dann oft für Story-Content dann auch schon zu spät.
So ist das bei dir in der Früh, weil wir gerade bei den Apps sind, beruflich oder privat. Welche Apps nutzt du? Bleiben wir mal beim Privaten, aber welche Apps sind es privat und dann welche Apps würdest du beruflich empfehlen?
Also bei uns verschwimmt beruflich und privat voll, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wahrscheinlich auch sehr ähnlich, oder? Dass sich das oft gar nicht so klar trennen lässt, also zumindest ist es so meine Erfahrung. Wir nutzen zum Beispiel privat sehr gerne die Notizen-App am Handy. Mein Mann und ich, wir haben beide ein iPhone und da ist das einfach fein, da kann man das dann einfach teilen. Also da ist zum Beispiel unsere gemeinsame Einkaufsliste ist da drinnen. Wir haben aber da oftmals auch wirklich zum Schmucklabel, wenn wir oft so Brainstorming-Sachen machen, dann landet es manchmal auch in dieser Notizen-App, die dann geshared ist. Und ansonsten nutzen wir sowohl beruflich als auch privat voll gern Notion seit circa 2 Jahren oder so und organisieren uns da, also wir haben da eigentlich alles drinnen, von Finanzen über ja so Dinge wie auch die Planung unserer Hochzeit, die irgendwann einmal vielleicht wieder aufgenommen wird, bis hin eben, dass der Podcast-Redaktionsplan da drinnen ist und ich aber auch zum Beispiel alle meine ganzen Kundendaten da drinnen auch sammeln, also Infos zu Projekten, da haben meine Mitarbeiter haben Zugänge dazu und das funktioniert eigentlich super für uns. Wie ist das bei dir? Was nutzt du? Oder hast du das ganz strikt getrennt?
Ja, ich habe es für mich jetzt also schon getrennt, weil ich jetzt mit meinem Mann, der macht zwar bei mir in Bezug auf die Finanzen, da ist er zuständig, aber sonst den ganzen kreativen Part, den mache ich. Und da schaufelt er mit am Frei, deswegen ist der Austausch mit ihm da nicht so gegeben wie bei euch, weil dann sagt er mal, lass mich mit denen im Frieden. Und so wie ich das da bei ihm zum Finanziellen sagen muss, weil da bin ich absolut, ich bin kein Zahlenmensch und das macht er. Und das ist sein Part. Und wenn es dann um
Unternehmensstrategien geht dann schon, aber das Kreative bin ich. Also haben wir so den Austausch da nicht so gegeben wie ihr. Aber bei mir sind es, was ich total gern habe, ist Lightroom, InShot, wo ich eben beruflich die ganzen Videos mache. Aber das verwende ich dann auch privat, wenn ich für die Kinder Videos mache zum Geburtstag oder so.
Ah ja, ja, das stimmt natürlich. An solche Apps habe ich gar nicht gedacht jetzt, aber Lightroom habe ich am Handy. Ich mache eigentlich fast alles am Handy. Machst du das auch so? Also ich schneide da die meisten Videos am Handy. Für mich funktioniert das einfach am besten, wenn ich das alles irgendwie auf einem Gerät habe dann. Und Fotos bearbeiten mache ich mittlerweile auch fast den Großteil nur mehr am Handy. Wie ist das bei dir?
Ich auch.
Du auch?
Ich auch. Ja. Ich verwende also eigentlich echt nur mehr das Handy. Das Einzige, was ich nicht mag, das gestehe ich ganz offen und ehrlich, das Texten bei Instagram oder so, wo dann zwischen den Zeilen hin und her hüpfst, aber das mache ich komplett simpel, indem ich mir einfach eine Mail mit dem Text schreibe und dann reinkopiere. Weißt du, wie du das machst mit den Texten? Schreibst du das auch alles am Handy oder ist dir das auch zu...
Na, ist mir auch zu mühsam. Oder auch Nachrichten beantworten auf Instagram mache ich teilweise auch über einen Desktop, also über einen Laptop, weil man einfach schneller ist mit Tippen und dann, wenn ich Texte schreibe, dann kopiere ich mir die oft in die Notizen-App und das ist synchronisiert mit dem Handy und das klappt eigentlich auch voll gut.
Ja, ich verwende eigentlich die Notizen-App gar nicht. Ich bin auch so ein klassischer Typ. Ich habe ganz viel eben auch teilweise in meinem Tagebuch stehen, beziehungsweise was ich dann habe, eben einen Planer, ganz einen Oldschool-Planer, wo dann die Termine noch so drinnen stehen und für die Familie selbst dann noch den Familienplaner, wo jedes Kind dann mit seinen verschiedenen Arztterminen, verschiedenen Schulausflügen, wo dann jedes Kind für sich selbst die Spalte hat, weil sonst verliere ich bei den vier Kindern wirklich den... Also wer wann welche Impfung kriegt, beziehungsweise andere Informationen zu den Kindern, ich verliere da einfach den Überblick.
Ja, das glaube ich dir. Ja, wir haben das alles digital. Wir haben eben auch Kalender geteilt. Wir hatten letztes Jahr mal so einen Familienkalender. Der war dann die ersten, ich sag mal, 8 Wochen war er befüllt und danach hing er da wie so ein trauriges Relikt an der Wand. Und deswegen haben wir dann gesagt, na, seien wir einfach so ehrlich. Aber wir haben einen Familienkalender und da stehen eben auch gemeinsame Termine drinnen und da sowas wie Arzttermine. Das speichern wir alles so in die Kalender ab. Das funktioniert eigentlich echt auch ganz gut. Aber ohne den wären wir aufgeschmissen. Also das
du darfst ja nicht vergessen, meine Kinder sind jetzt 13, 11, 8 und 5 und bei der 8-Jährigen und bei der 13-Jährigen und 11-Jährigen läuft es ja schon so ab, dass ich sage, okay, wenn sie jetzt mit dem Mitteilungsheft kommt, die kleine Maus, die ja eben noch kein Handy hat, also deswegen können wir das so mit uns noch nicht teilen, die 8-Jährige hat kein Handy. Aber sie jetzt kommt, Mama, wir haben da einen Radausflug, wir haben das, sage ich, bitte, weißt du, geh einfach hinten hin, schreib unter deinen Namen das hin, welcher Tag. Und so ist es bei uns noch oldschool, weil wir uns da eben noch nicht ganz digital mit den Kindern helfen können.
Ja, aber das ist ja voll gut und so lernen sie ja aber auch schon, sich zu strukturieren, oder? Und dass sie da selber dafür verantwortlich sind, dass das im Kalender steht. Also finde ich voll cool. Und eben, ich mag es aber auch voll gern. Ich habe auch einen College-Blog oder halt einfach so einen, so einen Blog, wo ich auch voll gern einfach To-Do-Listen nochmal mir so alles aus dem Kopf schreibe und aber auch ein, ich sag oft, das ist so mein heiliges Notizbuch, wo ich auch Ideen sammle, wo ich zu Projekten Sachen sammle. Also ich brauche auch dieses, dass man sich Sachen so aus dem Kopf irgendwie schreiben kann
dass
manchmal.
Dass du das gleich gell, für dich niederschreiben kannst. Gell.
Das funktioniert digital auch nicht so gut. Das hat nicht den gleichen Effekt, als wenn man das mit der Hand schreibt, finde ich. Also ja, ist so witzig, was man für Systeme irgendwie entwickelt.
Sowohl als auch gell, immer so dieses Hybrid-Arbeitsweise mit digital-analog, damit das einfach für dich dann selbst noch, und vor allem, es ist ja auch so, das Handschriftliche selber bleibt ja auch, deswegen ist ja das Tagebuchschreiben so mächtig, weil wir das selber so nicht mehr gewohnt sind. Ich mache das beispielsweise für mich in der Früh, ich strukturiere meinen Tag mit einem Balance-Tagebuch, wo ich die 5 Schwerpunkte habe, wo ich schreibe eben Familie, Arbeit, Gesundheit, Me-Time und eben noch Inspiration. Und da schaue ich dann immer kurz, was ich für mich den Tag schaffen will in den verschiedensten Bereichen. Und am Abend resümiere ich das dann. Und schreibt das dann einfach, was ich nicht geschafft habe, ganz ohne schlechten Wissen, dann, was ich dann am nächsten Tag machen kann. Das ist gerade bei 4 Kindern ist es beispielsweise so, wie schaffst du das, 4 Kindern gerecht zu werden? Ja. Wenn jetzt die Große eine Schularbeit hat, die Kleine ein Diktat, und der kleine Mann dann irgendwie mit sich selbst spielen muss, weil du musst daneben noch irgendetwas anders kontrollieren. Und so schaue ich dann, dass ich das für mich dann einfach resümiere, reflektiere den Tag und am nächsten Tag dann schaue ich, ja, okay, nein, jetzt muss ich mit dem Kleinen was machen, jetzt gehe ich mit ihm allein ein Eis essen. Oder letztens war ich mit ihm allein im Minimundus, das ist die kleine Welt am Hörer, dass ich da wollte unbedingt hin. Und das war ich mit ihm alleine und bin ihm nachgerannt wie ein... Ja, er ist ferngesteuert, das ganze Ding. Und das war halt seine exklusive Zeit. Und so schaue ich dann halt das, wie ich den Tag für mich das organisiere. Aber liebe Sarah, komm mal zum Beruflichen. Sarah, es ist so spannend. Du hast ja, wie wir schon eingangs gesagt haben, du hast deinen Podcast, deine Werbeagentur, dein Instagram-Profil und dazu noch das Schmucklabel. Wie ist dein beruflicher Werdegang gewesen? Wolltest du das immer? Hast du dir, welche Träume hatte Sarah mit 15 Jahren? Wie ist es dazu gekommen, dass es so vielfältig ist?
Ja, es ist so lustig. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich glaube, bei mir hat es so vor 10 Jahren circa begonnen. Ich war damals im Studium oder eigentlich noch, ich muss sogar weiter zurückgehen, in der Schule. Und die ganzen Jobs, die ich jetzt eigentlich mache, die gab es damals halt nicht. Also das finde ich selber immer wieder faszinierend, dass ich jetzt mit Dingen auch Geld verdienen darf, die vor 10 Jahren war das einfach noch nicht existent. Also ich wollte eigentlich gerne schon was mit Journalismus machen. Also ich wollte gern schreiben. Ich habe in der Oberstufe herausgefunden, dass mir das total liegt, dass mich Texte total faszinieren. Habe dann auch in Deutsch 2-mal maturiert, schriftlich und mündlich, weil ich einfach das so irgendwie geliebt habe. Und habe dann während der Schulzeit schon angefangen, in Redaktionen Praktika zu machen, nebenbei irgendwie mitzuarbeiten und so. Und habe dann damals ganz eine schlechte Erfahrung gemacht, wo mir ein Chefredakteur von so einem, ich würde jetzt böse sagen, Kasplattl, gesagt hat, er gibt mir jetzt einen guten Rat, ich soll mir besser was anderes suchen, weil Talent beim Schreiben sieht er halt bei mir einfach nicht. Und ich war damals 18, also im Matura-Jahr, und für mich war einfach klar, der Weg, ich studiere bei uns in Innsbruck, kann man Politikwissenschaften studieren, wenn man in die Richtung Journalismus geht. Das war eigentlich so wie geebnet, und es war wirklich an diesem Tag, dass ich das Gefühl gehabt habe, so als ist mir die Existenzgrundlage oder mein ganzer Lebensplan eigentlich entzogen worden. Das war irgendwie auch ganz schlimm. Und dann war ich komplett ohne Plan, habe nicht gewusst, will ich arbeiten, will ich studieren. Habe mir dann gedacht, na, ich weiß nicht, was ich studieren will, und habe ein Jahr gearbeitet, was für mich wahnsinnig gut war, dass ich so ein bisschen ins Berufsleben geschnuppert habe. Ich habe da irrsinnig viel gelernt. Ich war an einer Fachhochschule bei uns so im administrativen Bereich und habe da auch voll viel in Richtung Planung und echt auch schon ganz schön viel Verantwortung gehabt zu der Zeit, und habe dann nach einem Jahr gemerkt, war also irgendwie Aufstiegschancen ohne Studium gibt's halt in dieser akademischen Richtung auch nicht da. Ich muss irgendwas studieren und wollte dann auch. Und dann bin ich durch Zufall auf Sport gekommen, weil mir das Naturwissenschaftliche ja immer fasziniert hat. Und ja, wollte aber auch das Wirtschaftliche, ich komme aus der Hack oder bin aus der Hack gekommen, das war trotzdem auch irgendwie so, da habe ich so viel Background. Und dann habe ich Sportmanagement entdeckt, habe irgendwie einen Sommer ein bisschen trainiert und mit Zufall eigentlich echt die Aufnahmeprüfung fürs Sportstudium geschafft. Und dann war ich 40 Stunden angestellt und habe dann gesagt, also Montag wird dann die Uni losgehen bei mir. Habe dann ein Semester lang 40 Stunden gearbeitet und parallel studiert und dann reduziert und dann während dem Sportstudium irgendwann gemerkt, das ist vielleicht jetzt auch gar nicht so das, wo man vielleicht die besten beruflichen Chancen irgendwann hat mit Sportmanagement. Ist ein mega cooles Studium, es war die Zeit meines Lebens, aber beruflich sollte ich vielleicht auch noch irgendwie was Seriöseres dazunehmen, und habe dann nur Wirtschaft studiert. Und dann ist eigentlich dieses Thema mit Schreiben doch immer wieder aufgepoppt. Und dann war es so, dass so 2013, 14 ich eigentlich von den ersten Bloggern gehört habe in Deutschland, in Amerika. Ich war dann auch 2014 mal einen Sommer in Amerika, und dann ist es bei mir so gereift, dass ich gedacht habe, ich will irgendwas Eigenes machen, habe aber oft echt nicht den Mut gehabt und habe dann einen Job gesucht und bin durch Zufall einer Digitalagentur gerutscht. Und da ist das ganze Thema Social Media, damals natürlich nur Facebook, weil Instagram war ganz neu, hat keiner gehabt, wenn dann nur wegen den tollen Filtern. Und so ist es dann entstanden. Dann habe ich in der Agentur eigentlich durch ganz viel Selbstrecherche, Ausbildungen hat es super wenig zu dem Zeitpunkt noch gegeben, angefangen, die Social-Media-Abteilung eigentlich so ein bisschen aufzubauen und habe parallel mit einer Arbeitskollegin, die Grafikerin war, meinen ersten Blog gestartet. Und das habe ich dann ein Jahr gemacht. Dann haben wir uns irgendwie auseinandergelebt und 2015 habe ich dann den Blog Liebreizend gegründet und der Name ist bis heute geblieben. Und so hat sich dann eigentlich ganz, ganz viel, ich würde sagen, zufällig ergeben. Irgendwie so, dass man halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann manchmal vielleicht die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Ja, und da stehe ich jetzt fast 10 Jahre später.
Und wie ist es bei dir mit deinem Mann? Weil ihr habt ja, er macht ja ganz viel zusammen, das hast du schon vorher gesagt, beziehungsweise wenn man auf Instagram sieht, sieht man das auch oder... Ihr habt zusammen den Podcast. Wann habt ihr euch kennengelernt und wie können wir uns das vorstellen? Wie ist es, wenn ihr zwar zusammenarbeitet?
chaotisch. wir haben uns eigentlich auf der Uni kennengelernt und fanden uns super unsympathisch und haben uns dann Jahre später über Facebook und einem Zufall, also es war auch wieder Zufall, wieder getroffen. Er hat damals Tickets für die Oper in Verona verschenkt und hat eine Begleitung gesucht. Das ist die Geschichte, muss ich dir mal in Ruhe erzählen. Das ist super lustig. Ich war zufällig mit meinen Freundinnen zu dieser Zeit am Gardasee, ganz in der Nähe, und habe ihm dann geschrieben, lustig ist das, was du da gerade machst. Und dann hat er gesagt, mach bitte, ist mit meiner Familie, komm doch mit. Und so ist eigentlich unsere Geschichte gestartet. Und das für mich war es immer so absurd, weil wir waren uns eigentlich nicht besonders sympathisch auf der Uni. Und dann war es irgendwie am Ende, ja, so ein bisschen Match made in heaven. Also ja, ich habe damals an dem ersten Date nur gedacht, es ist so schade, dass er einfach nicht mein Typ ist, weil die Geschichte ist so lustig, die könnte man mal seinen Enkelkindern erzählen. Und ja, schlussendlich war es dann so, dass wir doch zusammengefunden haben. Und er war damals auch schon bei einer Filmproduktion angestellt und hat immer so den Traum gehabt, selber Filme zu machen. Und er ist sehr visionär in vielen Dingen. Also er denkt nicht so viel drüber nach, was andere von ihm denken. Oder ja, für ihn gibt es manchmal auch gar nicht so diese Grenzen im Kopf, wo ich schon sehr bin. Aber man muss ja und man sollte. Und ich bin da viel vorsichtiger und auch viel, ich will nicht sagen negativer, weil das stimmt nicht, aber viel ja zögerlicher. Und er sagt dann einfach, ja, aber was soll passieren? Komm, lass uns das probieren. Oder er hat diese Barrieren im Kopf manchmal gar nicht da und das bewundere ich an ihm. Und ich weiß auch nicht, ob ich ohne ihm den Schritt in die Selbstständigkeit je gewagt hätte. Also er ist da schon ein sehr großer Unterstützer. Und ja, es hat sich dann auch wieder zufällig ergeben, dass wir das oder ich das Angebot bekommen habe, zum Beispiel für das Schmucklabel. Und er dann eigentlich gesagt hat, ja, aber lass doch die Nordkette machen, die Nordkette zum Umhängen, das ist ein Wortspiel, das liebt er. Und dann war so, ja, gute Idee, ja, lass uns das gemeinsam machen. Und das war eigentlich so das Erste, wo wir begonnen haben, zusammenzuarbeiten. Dann hat er natürlich auf Instagram viel übernommen. Er hat ein Auge für Fotografie, natürlich auch für Film und hat mich da wahnsinnig unterstützt. Und so ist es über die Jahre eigentlich immer weiter gewachsen, dass wir viele Projekte gemeinsam machen. Im Herbst gibt's da eventuell auch nochmal was Neues, was noch bis jetzt so hinter den Kulissen alles passiert. Und ja, aber ich glaube, es ist auch sehr gesund, dass jeder von uns trotzdem irgendwie nur so sein eigenes hat. Also er hat mit einem Partner Filmproduktion und sie haben diesen Filmstandort, wo ich jetzt auch gerade in diesem Büro sitze, gegründet. Und uns tut es wahnsinnig gut, dass wir gemeinsame Projekte haben, aber dass jeder für sich also so sein eigenes Ding hat. Und anders wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Da wird man uns, glaube ich, sehr oft dann zerfleischen.
Du, wie lange seid ihr schon zusammen oder in welchem Jahr seid ihr dann zusammengekommen?
Wir sind inoffiziell 2015, jetzt dann im August, hat alles begonnen. Da war so unser erstes Date und offiziell dann seit 2016, also so 7, 8 Jahre fast. Und jetzt sind wir seit 2 Jahren, habe ich nachrechnen müssen, verheiratet. Genau, okay. Also wir haben standesamtlich geheiratet während Covid und planen eben, weil ich es vorher schon mal gesagt habe, nur mal eine Party, wo quasi auch Freunde dabei sein können und ja, aber wir wissen nicht, wann das stattfinden kann.
Und zusammen selbstständig seid ihr seit?
Gegründet miteinander, die OG haben wir dann 2018. Also im Sommer 2018. Also ich habe mich 2018 alleine selbstständig gemacht und ein halbes Jahr später haben wir gemeinsam nochmal die OG gegründet. Und er ist mit seinem Partner ein Jahr davor, also er ist seit 2017 mit seiner Filmproduktion auch selbstständig.
Und wie seid ihr zwei dann auf dem Podcast, der so lästig zum Hören ist? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Eigentlich echt schon früh, dass wir, ich glaube echt 2018, 2019, wo wir immer gesagt haben, es wäre so lustig, weil eben unsere Geschichte auch so ist, er kommt eben aus dem Extremsportbereich, er macht da immer wieder crazy Sachen mit Erstbesteigungen in Pakistan und Abseilen von Zeppelinen und solche Dinge. Und kommt halt aus einer ganz anderen Bubble und ich ja ursprünglich mit meinem Blog voll aus der Mode-Lifestyle-Richtung. Und irgendwie habe ich ganz einen anderen Zugang zu seinen Themen und er zu meinen. Und wir fanden das dann eigentlich eine gute Idee zu sagen, wir laden uns Interviewgäste aus den unterschiedlichen Bubbles ein, weil ich stelle bestimmt ganz andere Fragen. Zum Beispiel, hast du nicht Angst dabei zu sterben bei dem, was ihr da macht? Und er fragt sich halt wieder Dinge über Mode, über Lifestyle, über ja Instagram, solche Dinge.
Wie kannst du gerne mal? Was denkst du?
Genau.
Und ist er denn best Zeit zu schauen?
Und dann haben wir eben gesagt, es wäre vielleicht ganz lustig. Wir hatten einen Jingle, wir hatten Interviewgäste, schon eine ganze Liste, wir hatten ein Konzept und wir haben es einfach zeitlich nie geschafft, uns hinzusetzen und den Podcast zu machen. Und dann war ich schwanger, habe die überraschende Nachricht gekriegt, dass statt einem Baby da gleich zwei unterwegs sind. Und ich muss sagen, in dieser Zeit habe ich eigentlich ganz wenig so positive Erfahrungsberichte gesehen. Also eher immer Horrorstories von Geburt über Schwangerschaft, über die erste Zeit, dass es so krass ist von Müttern, die dann natürlich ja oft in Richtung Burnout gegangen sind, weil zwei Babys gleichzeitig, es ist eine Grenzerfahrung, muss man einfach so sagen. Und und dann haben wir gesagt, uns fehlt so dieses Positive, dieses Ermutigende, weil wenn ich schwanger mit zwei Babys bin, ich kann ja nicht sagen, eins würde ich gern wieder abgeben oder zurückschicken, sondern das ist ja dann das. Und dann muss man aber auch in der Schwangerschaft irgendwie, ich habe dann oft gar nicht Blogs und Bücher lesen können, weil mir das oft zu negativ war. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch so nach dem Motto, hey, wir haben es auch geschafft, ihr schafft es auch, so ein bisschen ermutigend über moderne Elternschaft. Wir teilen uns sehr viele Dinge, das bringt Vorteile, das bringt sehr viele Herausforderungen. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch einfach so ein bisschen miteinander über unser Leben quatschen und wie wir den Spagat irgendwie schaffen. Und so ist es eigentlich alles entstanden.
Da sind wir auch schon beim nächsten Thema, liebe Sarah. Wir zwei haben uns ja über die Kampagne Meningokokken Ja zum Schutz kennengelernt. Wir setzen uns beide für die Aufklärung und den Schutz von Meningokokkenerkrankung ein. Wie organisierst du jetzt den Arbeitsalltag mit deinen Kindern? Hast du Unterstützung? Wir wissen, die Kinder sind oft krank. Gehst du beispielsweise alleine zum Kinderarzt? Geht's ja zu zweit? Wie machst du das mit dem Steff, mit deinem Mann, mit der modernen Elternschaft? Wie löst ihr das für euch?
Ja, also ich muss auch nochmal sagen, Verena, ich freue mich total, dass wir uns echt über die Kampagne kennengelernt haben, weil oft ist man ja auch so in seiner eigenen Instagram-Bubble gefangen und kriegt gar nicht mit, was draußen so rundherum noch für tolle, inspirierende Profile unterwegs sind. Deswegen freue ich mich da sehr, dass wir uns jetzt auch gegenseitig folgen und jetzt auch den Podcast schaffen. Und ich muss echt sagen, ich habe es eine Zeit lang, also gerade wo die Kinder nur so ein halbes Jahr alt war, manchmal ein bisschen belächelt, wenn ich halt Mütter und Väter mit älteren Kindern dann schon gehört habe, die Kita-Keime und dass das so wild ist, dann habe ich gedacht, ja Gott, jetzt übertreibt es alle doch nicht so, wie schlimm kann das schon werden? Und ja, letztes Jahr im Juli, weiß nicht, ist das Karma, wurde ich eines Besseren belehrt. Ich glaube, wir waren den gesamten Juli komplett krank von Hand, Fuß, Mund, also eine Krankheit, wo ich vorher nicht wusste, dass die existiert. Und dann Covid und so ging es eigentlich in den Herbst rein. Also Erfahrungen, dass ich innerhalb von einer Viertelstunde von mir geht super gut auf, ich bin selbst steinkrank und kann fast nimmer, weiß nicht, wie ich heimkomme. Und uns haben da wirklich die Kita-Keime, die hatten uns das ganze letzte Jahr, also ich sag mal so seit April ist es dann besser worden, aber wir hatten auch alles und wir waren gefühlt so alle drei Wochen Stammgäste beim Kinderarzt. Und ja, Stefan, die machen das gemeinsam, immer abwechselnd. Bei uns ist auch noch so ein Phänomen, dass die Kinder auch meistens Freitag am Abend was haben, wo der Kinderarzt natürlich dann schon keine Ordination mehr hat und man dann auf die Kinderklinik fährt, weil man doch irgendwann so beunruhigt ist. Und ja, wir tauschen uns da ab. Also wenn ich mit beiden Zwillingen zum Kinderarzt muss, dann machen wir das eigentlich immer gemeinsam. Oder dass halt meine Mama uns vielleicht auch noch unterstützt, die war da auch sehr oft dabei. Aber es ist wirklich so, wer gerade Zeit hat, und da gibt es nicht so, das mache ich oder der Steff, sondern das ist eigentlich immer so miteinander oder eben dann wirklich abwechselnd. Wie ist das bei euch? Ist das Aufgabe von dir oder wie habt ihr das organisiert?
Das hat sich bei uns im Laufe der Zeit komplett verändert. Aber ich habe jetzt noch eine interessante Zwischenfrage an dich als Zwillingsmama. Das interessiert mich brennend. Bei mir ist es ja so mit den Vieren, es ist Ping-Pong. Also beispielsweise Schafblatt, dann geht 2 Wochen, dann war die andere Maus 2 Wochen krank. Und das geht dann immer so. Und das ist auch bei jeder Krankheit, das ist nie parallel. Wie ist das mit den Keimen bei den Zwillingen? Ist es dann parallel oder ist es auch Ping-Pong?
Also leicht zeitlich versetzt. Also eine fängt an.
Ja.
Wenn man Glück hat, sind es nur ein paar Tage, weil dann weiß man, okay, es ist schneller wieder vorbei. Ja. Aber es ist meistens auch so, eine fängt was ein und die andere hat es halt dann wirklich 3-4 Tage später und es zieht sich dann halt und dann geht es der anderen schon wieder besser. Okay. Und dann kriegt es die andere, also auch eigentlich so, dass man dann schon weiß. Und meistens eben dann wir hinterher auch noch ganz oft. Also dass dann wirklich man schon gewusst hat, oh nein, also nächste Woche. Ja genau, nächste Woche kann ich eigentlich schon wieder alles absagen, weil wir sind zu Hause. Aber bei 4 Kindern ist es ja bei euch, das muss sich ja oft über Monate dann ziehen, oder?
Ja, es ist jetzt, kommt drauf an, jetzt sind mehr die Kleinen betroffen, aber weil du mich ja vorher gefragt hast, wie das bei uns mit dem Kinderarzt ist, also ich muss das so vorstellen, ich war so quasi mit einem Kind Helikoptermam hoch 6, sagen wir mal so. Mit dem ersten Kind war das so, da war mein Mann, der war ja vorher eben auch Profisportler und hatte noch viel mehr Zeit. Und wir sind mit unserer größten Maus, die ist 1 Jahr und 4 Monate älter, ist zwischen den ersten 2 der Unterschied, zu 2 zum Kinderarzt gegangen. Und das kannst du dir so vorstellen. Wir sind zum Kinderarzt zu 2 gegangen, indem wir mit der Maxi-Cosi runter in den Keller gefahren sind, durch den Keller durch, in das nächste Haus und dann rauf in den 6. Stock und dann zum Kinderarzt. Und da war mal Ding. Also bei uns war alles a Challenge. Es war der Kinderarztbesuch mit einem Kind, komplette Überforderung. Schlussendlich dann habe ich 3 Kinder gehabt und war mit 3 Kindern alleine beim Kinderarzt. Hab dann zwar den Kinderwagen vergessen und der war am Fundamt und all solche Geschichten.
Das war übrigens was die halt Geschichte, so passiert, gell?
Das war übrigens die erste Geschichte auf meinem Blog. Damit habe ich den Blog gestartet, weil ich selber so über mich lachen habe müssen. Ich war so stolz auf mich, echt. Ich war mega stolz, dass ich den Kinderarzt geschafft habe mit 3 Kindern, inklusive Impfungen. Und dann habe ich aber den Kinderwagen vor lauter Stolz vergessen. Und das habe ich aber erst am nächsten Tag gemerkt.
Ich finde es so faszinierend, wie man als Mama dann auch, also man schafft dann Dinge, von denen man vorher nicht wusste, dass man sie schaffen muss.
Ja.
Und was man dann für Herausforderungen am Ende wirklich stemmt. Also das ist auch so, und ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, man wächst in dieser Rolle als Mama und natürlich auch die Papas. Man wächst einfach so krass über sich selbst hinaus. Man lernt so viel über sich selbst. Und
das glaubst du am Anfang gar nicht.
Na, kann man
stell dir
nicht
mal
vorstellen.
Vor, also du hättest die vor 10 Jahren jetzt, mich mit 4 Kindern, das hätte man so jetzt auch nicht. Allein jetzt beruflich, so wie du sagst, ich habe ja auch im Journalismus angefangen, dann im Marketing. Und vor allem, dass sich das dann so entwickelt hat. Aber bei uns jetzt mit 4 Kindern ist es tatsächlich so, dass wir 2 Kinderärzte haben. Wir haben 2 Kinderärztinnen, weil es anders auch gar nicht geht. Eine ist ganz eine liebe Freundin der Familie, wo die Töchter zu meinem Kindergarten gegangen sind. Also die können wir auch am Wochenende anrufen. Beziehungsweise unsere ursprüngliche ältere Kinderärztin gehört für mich auch schon zur Familie, weil das letzte Mal waren wir wieder mal im Krankenhaus. Und bei der Ambulanz, wo sie uns dann hingeschickt hat. Aber da ist auch, mit der kann ich am Samstag um 7 am Abend ganz normal mich austauschen, reden und fiebert so mit. Also da bin ich echt unendlich dankbar. Ja, es ist bei uns einfach auch wichtig, dass wir 2 Kinderärzte haben, egal was die Kinder jetzt haben. Es sind ja auch die Großen zum Teil betroffen. Wir waren Vor 2 Wochen hatten wir wieder einen kleinen Zwischenfall mit einem Harnwegsinfekt im Krankenhaus, beziehungsweise vor 2 Jahren hatten wir bei der großen Maus sogar einen Verdacht auf Meningokokken. Und da wird einem schon komplett anders, wenn das Kind dann, wenn du nicht weißt, was es ist. Und da bin ich echt dankbar, dass ich da auch mit den Kinderärzten reden kann. Gerade bei den Meningokokken gibt es ja verschiedene Arten und da weiß man, dass als normaler Elternteil auch nicht Bescheid. Das weißt du zwar bei den Kleinen, wenn du wie in Österreich die Mutter-Kind-Pass hast mit den Impfungen, aber dass du bei den Großen dann so weit denkst, das tust du im Normalfall nicht.
Hattet ihr dann wirklich bei deiner Tochter den Verdacht, oder? Und es ist dann aber alles gut ausgegangen am Ende?
Alles gut ausgegangen. Ja, es war, also sie hat raufgefiebert. Es ist ja vorher gut gegangen. Es waren beide Kinder parallel krank und sie hat dann extremst raufgefiebert und hatte dann einen Fieberkrampf. Und sie ist dann im Krankenhaus gekommen und sie haben ja sofort ich kriege heute noch Gänsehaut. Und das Arge war, dass ich dann 2 Wochen später war ich dann eben tatsächlich wirklich auch bei einer Veranstaltung von Meningokokken und habe dann den Hannes kennengelernt und da sind mir dann einmal so richtig die Augen, also ich war irgendwie froh, dass ich das 2 Wochen vorher so in dem Fall eh nicht gewusst habe, was da wirklich mit den Betroffenen passiert.
Oh Mann, Verena, das tut mir wirklich so leid. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, dass ihr das wirklich erleben musstet. Und ja, bei uns war es wirklich so, dass unser Kinderarzt uns sehr, sehr stark sensibilisiert hat zu diesem Thema und uns da aufgeklärt hat. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, wo meine Zwillinge geboren wurden, wirklich noch nichts zum Thema Meningokokken gehört gehabt. Und er war dann da sehr dahinter, dass wir das wissen und eben auch die Kinder impfen lassen. Und für mich war es einfach ein Herzensthema, dass ich bei mir meine Reichweite einfach sinnvoll nutze und da aufkläre dazu, weil ich glaube, es geht einfach vielen Eltern so, die das nicht wissen, dass es da mehrere Stämme und mehrere Schutzimpfungen einfach gegen Meningokokken gibt. Und in diesem Zuge habe ich dann eben auch letztes Jahr im Herbst den Hannes kennengelernt, im Zuge eben der Kampagne Meningokokken ja zum Schutz. Ich arbeite eben auch schon länger zu diesem Thema, habe ich ein Live gehabt mit dem Hannes, der eben betroffen war und am Kinderarzt. Man findet es auch noch bei mir im Profil, es ist abgespeichert. Und erst da, muss ich sagen, war mir klar, dass das eigentlich auch ein Thema für Teenager ist. Es wird ja durch Tröpfcheninfektionen übertragen, eben durch Husten, durch Niesen. Und es ist einfach wirklich krass, diese Erkrankung. Sie ist zwar super selten, aber die Betroffenen, die es wirklich haben, die leiden ja zum Teil bis heute an den Folgen. Ich glaube, du hast ja den Fall von der Elisabeth auch geteilt auf Instagram, gell? Das kleine Mädchen und die einfach auch bis heute an den Folgen der Erkrankung leidet. Und deswegen ist es mir so ein Herzensthema, da einfach auch aufzuklären.
Ja, absolut. Ich habe auch auf meinem Blog schon sehr viel dazu, beziehungsweise auch Interviews, Lives im Instagram-Profil. Ich selber, für mich, mache das mit unseren Kindern auch so. Also es gibt ja, normalerweise hat man bis 5 immer diese Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, dass man da einmal im Jahr nicht nur im Krankheitsfall, sondern eben auch zum Kinderarzt so geht, ob alles passt. Und ich mache das aber bei den Mädels auch jetzt mit 11 und 13. Also wir gehen wirklich noch jedes Jahr zu einer normalen Routineuntersuchung und nicht nur im Krankheitsfall zur Kinderärztin und schauen, ob alles passt. Also das ist auch etwas, was mir auch in Bezug auf Impfungen bei den Kindern sehr viel weitergeholfen hat, weil ich hätte sonst für mich, für die großen Meningokokken gar nicht mehr am Radar gehabt.
Das ist voll der gute Tipp, das nach quasi den Pflichtmutter-Kind-Pass-Untersuchungen weiterzumachen, weil uns ist es vor kurzem auch so gegangen, dass wir dann gedacht haben, stimmt, da wären ja eigentlich nur Impfungen irgendwie geplant gewesen und wenn man sich das nicht im Kalender notiert oder gleich mit dem Kinderarzt einen Termin vereinbart, dann denkt man sich, oh, und es ist jetzt auf einmal Sommer und hätten wir das nicht schon im Frühjahr machen müssen. Also stimmt, das ist ein super Tipp, dass man einfach auch mit den größeren Kindern dann regelmäßig zur Kontrolle einfach geht oder zur Routineuntersuchung, gibt er mir als Mama ein beruhigendes Gefühl, oder?
Ja, und absolut. Und das ist ja auch für die Großen lustig, weil dann schauen sie, wie groß sie sind, ob sie noch, wie sind sie in der Kurve, sind sie größer. Und jetzt waren wir gerade wieder, und dann hat sie wieder gesagt, ich wäre so groß, die Ärztin hat gesagt, ich wäre so groß, ich wäre mal größer als du, bald überhole ich dich. Also es ist ja dann lustig, ist ja so ein Match auch mit den Kindern, es ist ja spannend.
Sehr spannend. Aber was ich noch sagen wollte, eben zum Thema, also falls es jemanden gibt, der da wie ich vorher auch noch nicht so viel Ahnung gehabt hat, es gibt einen ganz einen tollen Instagram-Account, nämlich wo es auch ganz viel Informationen gibt, und zwar ist das Meningokokkenjahr zum Schutz. Also da wird auch ganz, ganz viel aufklärender Content gepostet und ja, ich schaue da auch immer wieder mal gern mir, oder was heißt gern, Inhalte an, aber es sind sehr viele Informationen dabei, wo ich auch immer wieder was dazulerne.
Ja, zum Glück gibt es ja diese Schutzmöglichkeiten, und wir haben jetzt zwar ganz viel über Teenager gesprochen, aber die große Risikogruppe sind ja auch die Babys und die Kleinkinder, und es ist einfach wichtig, dass die Eltern hier aufgeklärt sind. Es gibt verschiedene Meningokokken-Gruppen und es gibt eben auch verschiedene Schutzimpfungen dazu. Und wie du gesagt hast, beim Meningokokken ja zum Schutz, da ist wirklich alles super zusammengefasst.
Und ich finde es super, dass du und jetzt ich auch in dem Fall, dass wir einfach beide unsere Reichweite da für so ein sinnvolles Thema einfach verwenden können. Also irgendwie, ja, ist mir das ganz wichtig und freut mich eher, dass du da so deine Geschichte teilst. Danke auch dafür.
Ja, es ist einfach ein absolut wichtiges Thema. Wir haben das nicht am Radar. Wir haben mit den Kindern Job, dann ist da Veranstaltung, dort wieder freiwillige Veranstaltung, das möchtest machen, das musst du, und auf dich selber solltest auch noch schauen. Wir haben das einfach nicht alles am Radar, und da ist es einfach wichtig, dass wir zum Arzt gehen mit den Kindern, zur Kinderärztin, zum Arzt, und auch, ihr könnt es auch einfach fragen, aktiv fragen, wie sieht's aus, was sagen Sie zum Thema Meningokokken? Einfach, dass ihr auch den Arzt darauf ansprecht.
Ja, ist ein super Tipp, ja, auf jeden Fall.
Liebe Sarah, jetzt muss ich dich aber noch etwas abschließend fragen. Noch etwas Berufliches, weil über das Thema haben wir ja auch ausführlich gesprochen. Eine Schwangerschaft verändert, so wie bei dir mit Podcast und mit Co., mit neuen Ideen, wie ihr ursprünglich die Ideen gehabt habt und jetzt im Zuge der Kinder, der modernen Elternschaft. Wenn eine Mama sich selbstständig machen wollen würde, welchen Rat hast du für sie? Was ratest du ihr, wenn sie jetzt einfach sagt, okay, na, ich möchte gern etwas Neues probieren. Das Mama-Sein hat mich verändert, ich möchte was tun. Welche Tipps hast du für Mamas, die selbstständig werden wollen?
Also ich glaube, so aus dem Bauch raus würde ich jetzt sagen, sowas wie it's gonna be hard anyways. Also frag nicht zu viel dein Umfeld. Ich habe auch so viel Gegenwind gekriegt. Ach, das stellst du dir ja aber leicht vor, mit Zwillingen da weiterhin berufstätig zu sein. Also das werden wir schon noch sehen, wie es dir da geht und ob du so schnell zurückkommen kannst. Und also ich glaube, man kriegt oft ganz viel Gegenwind. Aber das Wichtigste ist da, wenn man, und man hat ja dann so ein Gefühl in der Bauchgegend, so ein, ich will sagen, was dann antreibt, wo man dann so das Gefühl hat, boah, da ist was und ich muss das machen, und dann einfach probier's, weil eben Mama sein ist so oder so hart. Und ich muss auch sagen, mir gibt es ganz viel Kraft für meine Kinder auch, weil ich mein eigenes Ding habe. Ich bin unter Anführungszeichen eben nicht nur Mama, sondern ich mache auch noch was anderes, und das erfüllt mich und da habe ich Freude dran. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Mamas, ich glaube vor allen Dingen Mamas, gibt sicher viele Väter, denen es auch ähnlich geht, aber ich glaube ganz oft ist ein Frauending, dass wir denken, wir müssen uns da komplett aufgeben und alles für die Kinder gerade am Anfang. Ja klar, am Anfang brauchen sie ja sehr viel, aber wie du auch schon ganz oft jetzt gesagt hast, man darf sich selber dabei nicht vergessen. Und wenn man da dieses Feuer in sich spürt, dass da was ist und man Lust drauf hat, einfach den Mut haben, es zu probieren. Und ich glaube, mit der richtigen Unterstützung, wenn man den Partner vielleicht an seine Seite holen kann oder die beste Freundin, der man sich da öffnet, und dass man einfach so die richtigen Wegbegleiter hat, die einem dann einfach einmal wieder aufhelfen, wenn man stolpert oder wenn es wirklich super hart ist. Oder die Eltern, die einem die Kinder einfach dann mal abnehmen und sagen, du, jetzt geh zum Friseur, hol da eine Massage oder tu mal kurz was für die, dass man sich da einfach die richtigen Leute mit ins Boot holt und dann einfach machen und probieren, weil ich für mich habe immer gedacht, das Schlimmste, was passieren kann, ist so dieses später mal zu denken, ach, hätte ich es doch irgendwann versucht, und dann vielleicht, ich meine, man ist nie zu alt für irgendwas, das muss ich auch gleich sagen, weil man ja denkt, ach, jetzt bin ich so und so alt, jetzt kann ich doch nimmer, nein, ist man nicht, aber einfach so dieses einfach machen und ausblenden, was das Umfeld dann vielleicht sagt oder was andere Leute sagen könnten. Weil ganz oft als Mama hat man ja auch noch dieses schlechte Gewissen oder jetzt gibt man die Kinder vielleicht schon früher in der Betreuung oder auch wenn, bei mir ist ganz oft so gewesen, wenn mein Mann viel bei den Kindern war, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich bin eigentlich eine schlechte Mama, weil ich zu wenig Zeit mit ihnen verbringe. Und dann habe ich mir gedacht, die haben, wie toll ist es, verschiedene Bezugspersonen zu haben. Und es bereichert letztendlich auch die Kinder, als wie sie haben, eine gestresste, überforderte Mutter 24/7, die ja irgendwie sich ihnen gar nicht so widmen kann, weil sie selber gar nicht richtig glücklich ist. Und ich glaube, eine glückliche Mama braucht jedes Kind.
Eine glückliche Mama ist eine gute Mama. Du hast das genau jetzt auf den Punkt gebracht. Und vom Perfektionismus verabschieden.
Den schmeißen wir gleich
einfach
weg.
Schmeißen wir gleich weg und einfach Punkt, Punkt, Punkt drauf. Also echt. Danke, Sarah, für dieses coole, coole Gespräch mit dir. Und danke, dass ich dich kennenlernen habe dürfen. Das war jetzt echt so eine Bereicherung. Diese Aufnahme ist in Kooperation mit GSK entstanden. Die Meningokokkenerkrankung ist zwar ganz selten, aber es ist wichtig, wenn ihr den Verdacht habt, sofort zum Kinderarzt, sofort zum Arzt, sofort ins Krankenhaus zu fahren, damit euch geholfen wird. Ihr findet Informationen zu Meningokokken-Schutzimpfung und zur Meningokokken-Erkrankung auch am Instagram-Kanal Meningokokken Ja zum Schutz. Und es freut mich irrsinnig, dass ich im Zuge dessen die Sarah kennengelernt habe. Eine absolute Bereicherung mit ihrem Instagram-Account, mit ihrem Podcast. Sie ist eine so lustige, spannende Person und sie freut sich sicherlich auch, wenn ihr bei ihr vorbeischaut und ihr einen Kommentar, ein Like, ganz, ganz viel Liebe dort lässt. Danke sehr.
Danke, Verena, für das tolle Gespräch. Und ich hoffe, wir treffen uns im Herbst dann mal bei uns im Podcast. Wir haben ja eh schon gesprochen. Ich freue mich drauf. Wir bleiben in Kontakt.
Gerne, danke.
Bis bald. Tschüss.
Baba.